Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, 16 Uhr, die Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Tja, und auch sowas kommt mal vor im Radio. Ausgeschrieben haben wir heute eine Plattform zum Thema The Wily Years, Gleis 44. Und The Wily Years präsentieren morgen eine Veranstaltung, die sich mit 30-jährigem Jubiläum des Wily Clubs in Neu-Ulm befasst. Da gibt es einen großen Musikevent, eine Veranstaltung, die eigentlich heute Thema in der Plattform sein sollte. Und wie es halt so ist, muss ich dazu sagen, unser Gast wäre der Frank Meyer. Und er wollte auch ein bisschen über sein Buch, das er geschrieben hat und bei dem es um das Thema Wily Club geht. Da wollte er auch, glaube ich, ein bisschen vorlesen. Noch nicht da, wie gesagt, ist unser Gast. Ich habe aber gerade vernommen, er ist ja unterwegs und es besteht eine gute Chance, dass er in den nächsten Minuten hier hinein stürmt oder bei uns hier auftaucht. Ich mache mal Folgendes. Nachdem wir ja auch eine Sendungsbeschreibung haben, will ich einfach mal kurz ein paar Worte dazu verlieren, was es dann also ging. Ich habe schon gesagt, November 2022, 11. November, wenn ich das richtig lese, war das Jubiläum zum 30-jährigen des Wily Club in Neu-Ulm, der also, hier steht, eröffnet am 1. Juli 1992 mit einem legendären Konzert einer New Jazz Formation ans Incognito. Und er sei, so lese ich hier, in wenigen Jahren zu einer der wichtigsten und wegweisendsten Konzertstätten in Südwestdeutschland geworden. Und das ganz ohne öffentliche Mittel. Und es war wohl ein Engagement, wo auch unser Studiogast, der gerade im Zulauf ist, mit engagiert war und über das er berichten wird und über das er eben auch ein Buch geschrieben hat. Und ich lese mal gerade, was hier beschrieben ist. Es waren wohl allerhand Musiker und Menschen seinerzeit im Wily Club, die man irgendwo kennt oder zumindest einige. Und das sind gelistet. Ich nenne sie einfach mal irgendwie so Dr. John, dann an Daryl Hall, Hall and Oates. Ja, das ist offensichtlich derjenige, das ist natürlich, würde ich sagen, sehr bekannt. Dann gibt es Jill Scott Heron, Shaggy, ja, der ist auch bekannt. Mace featuring Frankie Beverly, The Brecker Brothers, Mike Stern, Eddie Harris, Soul, Truth and Power, Alexander O'Neill, Stereo MCs, D-Light, Bill Evans, Screaming Jay, Hawkins, das ein Wort, Ronnie Jordan, Key Creative, James Taylor Quartet, Jungle Brothers, Grandmaster Flash, das ist glaube ich auch ein bekannter Titel oder bekannte Interpreten, Curtis Blow, Linton Juicy, glaube ich spricht bei den Johnson, George Clinton, Rat, Parliament and Funkadelic All-Stars, LaToya Jackson, das ist auch ein bekannter Name, James Taylor Quartet, Sugar Hill Gang, Sugar Hill Gang, das sind, glaube ich, diejenigen, die seinerzeit das Rap in den USA in 1979, wie soll ich mal sagen, bekannt gemacht haben. Das durfte die Band sein, Mother Earth, Universal Congress of Ray Eilers, Tower of Power, Nicolette, The Roots und die Fantastischen Vier. Die haben wir auch gerade als Intro gehört hier in der Plattform. Das ist natürlich in Deutschland auch ein ganz bekannter Band. Außerdem sind gelistet hier Sissy Perlinger. Ich wusste nicht, dass sie auch singt, aber offensichtlich zumindest nicht aufgetreten. Dann eine Band oder irgendein Interpret, Corduroy. Und Mac Solar. Das sind offensichtlich hier also Bands. Und hier steht, sie performten vor einem begeisterten Publikum, das von weiter angereist war. Und viele der Konzerte in diesem Veranstaltungsort wurden sogar vom damaligen SDR, Süddeutschen Rundfunk, aufgezeichnet im Radioprogramm sowie in den dritten Fernsehprogrammen ausgestellt. Also offensichtlich auf S3, auch im Fernsehen. Ja, und zu diesem Event, das heißt, in Erinnerung an die 30er Wily Club, findet also morgen am 25. November ab 19 Uhr dann eine Veranstaltung im Gleis 44 hier in Ulm statt. Wie genau und warum es das Gleis 44 ist, das wird uns hoffentlich unser Studiogast, wenn er denn kommt, auch noch berichten. Zumindest findet dort also mit verschiedenen Interpreten eine Veranstaltung statt und unser Autor, der Frank Meyer, der über diese Zeit im Wily Club auch berichtet, wird aus seinem Buch ein bisschen lesen. Ja, hört sich auf jeden Fall mal ganz spannend an. Ja, ich glaube, ich höre irgendwo Schritte oder noch nicht Schritte. Na, doch noch nicht. Ja, so ist das halt mit der Live-Sendung, kann auch mal vorkommen. Also, ich lese mal hier, was hier steht auf dem Text oder auf der Presseinformation als weiterer Programmpunkt. Liest Frank Meyer, Initiator des Kulturprojekts The Wiley Years, langjähriger Musikmanager und damaliger künstlerischer Leiter des Wiley Club, aus seinem neuen Roman, Titel Warum die Liebe den Idioten überlassen. Also, den Titel muss er uns natürlich auch erklären. Ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Er schreibt dann über die Geschichte des Wiley Clubs in den 1990ern. Radio Free FM, ja. Die Plattform. So, man hört schon, unser Gast nähert sich. Er hat es noch geschafft um 16.18 Uhr. Muss erst mal schnaufen. Ich sage nochmal was. Das haben wir auch noch nie gehabt. Aber so ist halt Live-Radio hier bei Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um die Wiley Years und mein Konzert, das morgen bzw. Veranstaltung stattfindet, zusammen mit Gleis 44. Heute an der Plattform. Wollen wir ein bisschen darüber sprechen mit Frank Meyer, der gerade hier hereingestürmt ist und, wie ich gehört habe, ein bisschen Anreiseprobleme hatte und noch Musik mitgebracht hat. Der Wolfgang, den gucken wir gleich. Machst dir erstmal bequem und den Rest managen wir sofort. Dann kannst du schon sprechen oder musst du noch schnaufen?
Ich kann schon sprechen.
Du kannst schon sprechen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Plattform.
Hallo, meine Damen.
Und du kommst von der Ferne angereist.
Ja.
Von wo kommst du denn?
Ja, aus Berlin direkt. Drei Stunden Verspätung.
Ja?
Ja, da war alles kaputt am Zug, was kaputt werden konnte. Oder kaputt sein konnte. Und gestern sage ich noch, ich weiß gar nicht, warum die alle immer so auf die Bahn meckern. Bei mir ging das immer glatt. Mhm. Aber ich habe vergessen, auf Holz zu klopfen. Das mache ich jetzt.
Ja.
Und jetzt siehe da, aber ich habe es ja noch einigermaßen geschafft. Ich habe dir schon zugehört, mein Taxifahrer aus Bangladesch war ganz begeistert, dass ich derjenige bin, der auf den man da jetzt wartet, wusste aber trotzdem nicht, wo die Platzkasse ist. Also, so ist es halt.
Naja, in Ulm. Dabei, Frank, ich meine, du stellst ja gleich gerne ein bisschen von den Hörern vor, aber dabei hast du deine Wurzeln auch hier bei früher.
Ja, aber ich bin schon so lange weg und ihr habt ja schon wieder umgebaut und ich komme immer bei diesen, ich komme ja dann doch aus der Großstadt. Ja. In der Zwischenzeit bin ich da zu Hause und diese ganze Fachwerkhäuslern, die kleine Gessler, da
halt so
laufe ich rum wie ein verlorener Hund und weiß nicht mehr, wo ich nachher. So. Und Dauerbäckerei und die sehen alle gleich aus und überhaupt. Ja. Aber ich hab's ja gefunden.
Aber Schwäbisch heißt nicht verloren.
Nein, in keinster Weise.
Ja, man hört, dass du aus Schwaben kommst. Frank, mach doch mal eine kurze Vorstellrunde für alle, die dich nicht kennen. Ich habe schon ein bisschen was zu dir gesagt, das hast du auch gehört. Aber vielleicht ein bisschen eine Einordnung. Du bist heute Musikmanager. Ich glaube, das habe ich schon.
Ich war Musikmanager.
Erzähl einfach mal ein klein bisschen für die Hörer, die dich noch nicht kennen, die dich gerade eben kennenlernen.
Kurzer Steckbrief.
Kurzer Steckbrief, genau.
Stanzai, Löwe, chinesisch Feuerpferd, die werden in China alle umgebracht, wenn man sie nicht haben will, weil sie anscheinend nie glücklich werden und nie ankommen. Also anscheinend ist es so, dass wenn man in der chinesischen Provinz unterwegs ist man keinen Jahrgang 1966, finde zumindest kein Weibchen. So wurde mir das mal erzählt. Aber diese Unruhe spüre ich auch in mir. Aber ich habe sie zum Positiven genutzt. Bin viel gereist, wie gesagt, habe viel in der Musikbranche mich rumgetrieben. Mehr oder weniger erfolgreich zum Teil. Komme aus Laubheim ursprünglich, habe diesen Sender hier mitbegründet, Free FM. Ich glaube, der Titel kam sogar von mir bei einer legendären Sitzung irgendwo in der Olgastraße in der WG. Mhm. So steht es ja auch bei euch im Historientext. Und so weiter. Und ja, und jetzt bin ich hier und erzähle über The Wiley Years und das 30-jährige Jubiläum zum Wiley Club, der ja eigentlich schon 70 Jahre auf dem Buckel hat, aber 30 Jahre in ziviler Nutzung ist. Und als damals die Amerikaner gingen, habe ich und ein Gastronom, der Paul Staffen, diesen Wiley Club uns angenommen mit ein paar anderen Partnern noch. Peter Kichler war dabei und der Norbert vom Daily Blue. Und haben daraus so eine kleine Art Live-Musik-Tempel gemacht. Ich war damals schon in der Musikbranche unterwegs und konnte deshalb, ob meine Kontakte dafür sorgen, dass diese Leute, die du zu 99% alle falsch ausgesprochen hast, ich habe ja gerade zugehört, aber die Fans haben es trotzdem erkannt, denke ich. Also große, kleine Leute, die dann später groß wurden, große Leute, die damals groß waren und große Stars, die nicht mehr ganz so groß waren, wie sie mal waren, vor allem auch im Sinne amerikanischer Popkultur und vor allem afroamerikanischer Popkultur, haben wir das noch in diesem Format versucht, unser Bestes zu geben. Und ich glaube, das ist es auch gelungen, sodass aus ganz Süddeutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, vom Bodensee, von der Schwäbischen Alb, aus Augsburg, überall sind die Fans gekommen und wollten früher oder später im Weideklub diese Bands live sehen.
Die Amerikaner waren vor, glaube ich, da drin. Das heißt, dass die Amerikaner sind ungefähr 89, 90 dort
raus, oder? Nein, die sind 91 raus. 91, und dann war 92, wurde das ausgeschrieben und der Paul hat den Zuschlag bekommen mit seinem Team. Und dann kam ich dazu und dann wurde das renoviert und im Power-Sinne gestaltet und dann haben wir da losgelegt. Die offizielle Eröffnung war am 1. Juli, also das erste Konzert war am 1. Juli 1992, war Inkognito damals.
Wie habt ihr das geschafft? Ich meine, aus dem Nichts quasi so eine dann später erfolgreiche oder so eine große Location zu kreieren, die dann mit so vielen, ja, ich muss sagen, zum Teil auch Weltstars, dann irgendwie Daryl Hall, Grandmaster Flash, ich meine, kenne ich alle, aber einige andere Namen mehr,
Sugar Hill Gang, die großen Stereo MCs waren damals mit ihrem riesen Hit Connected, waren bei uns, D-Light waren bei uns, Dr. John, wie gesagt, mehrmals Grammy dekoriert, hat bei uns eine TV-Produktion gemacht mit dem Süddeutschen Rundfunk damals, das war der Pilot zum TV-Format, extra spät, was der SDR bei uns ausprobiert hat und was dann in den dritten Programmen in Serie ging und Musikgeschichte geschrieben hat. Wie gesagt, im Jazz, Mike Stern war da, Miles Davis Gitarrist, John Poparelli waren da, die Brecker Brothers, eine der Bläsers, also Trompeter, Michael Brecker und Randy Brecker, Trompeter, Michael Brecker, Saxophonist, die beiden spielen bei allen großen amerikanischen Produktionen der 70er, 80er, 90er Jahre die Blasinstrumente in allen Funk- und Jazzproduktionen. Also tolles Programm, ja, und wir haben halt so einfach, sind ganz naiv hin und haben die Leute eingeladen. Ich hatte ja die Kontakte aufgrund meiner Beziehungen zur Musikindustrie, zu den Managements.
Das war gerade meine Frage. Du hast 91, hattest du schon vor, an der Stelle die Wurzeln in der
Industrie
und hattest schon die Connections, um die Leute aufzukommen.
Ich hatte im Hafenbad mein Büro da, in so einer Maisonette-Wohnung, war vorher in Laubheim, ich komme ja ursprünglich aus Laubheim, bin dann nach Ulm umgezogen, auch im Zuge dieser Wiley-Action und da habe ich das in meinem Büro gehabt und habe von dort aus so Musik in die Radiosender Süddeutschlands getragen, im Auftrag einer Agentur, die ihren Stammsitz in Hamburg hatte. Deshalb bin ich dann auch 96 dann nach Hamburg gegangen.
Ja, und dann habt ihr also begonnen, 1992, und wie war das dann, wie habt ihr dann das Thema hier, ich meine, die Leute zu holen, das ist das eine, also die Musiker zum anderen, aber das hier auch bekannt zu machen, dass die Leute auch hingehen, beworben und...
Also wie gesagt, ich hatte ja aufgrund meiner Tätigkeit für diese Agentur schon die besten Kontakte zu den Medienpartnern. Und das nicht im lokalen Sinne, obwohl ich das auch gehabt habe, dadurch, dass ich vorher bei Radio 7 gearbeitet habe, das geht's vielleicht noch zu erwähnen, war ich in der Musikredaktion. Aber dadurch, dass ich natürlich beim SDR ein- und ausging, hatte ich die Möglichkeit, die Leute halt auch mit diesen Events zu konfrontieren. Und so bestand natürlich dann diese Konnege nach Stuttgart zum SDR, ne?
Ja. Und dann habt ihr hier, also mehr oder weniger, du hast gesagt, oder stand hier irgendwo in der Beschreibung, eine der bedeutendsten süddeutschen Musik- und Veranstaltungspunkte dann irgendwo aufgestellt. Und
ja, natürlich. Also was uns natürlich ausgemacht hat, war, dass wir jetzt nicht einfach nur eine Konzerthalle waren, wo die Bands, sag ich jetzt mal, so klassisch auf ihrem Tourneeplan besucht haben, sondern ich war schon versucht, das Ganze zu kuratieren. Das heißt, mir lag schon daran, dass die Leute einfach auch mal in den Club kommen, wenn Live-Musik gespielt wird, im Wissen, das, was da gespielt wird, wird mir gefallen, ob ich es kenne oder nicht. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Motivationen, wie man sowas macht. Also man kann so eine Live-Halle machen und kann einfach nur abgreifen, was so durchtingelt, ja, also was von großen Agenturen einfach so geschickt wird und dann kann ich mich mit meiner Gage irgendwie in Konkurrenz spielen zu jetzt einer Halle in Friedrichshafen oder einer Halle in Stuttgart und kann sagen, ja, kommt lieber nach Ulm, ich zahle euch mehr oder sonst was. Weil ich mir verspreche, dass ich das dreimal wieder reinhole, weil der gerade einen Top-10-Hit hat oder sowas. Oder ich kann sagen, ich mache einen Club, der für ein gewisses musikalisches Format steht. Und wenn ich die Leute dann mal, wenn die Leute dann mal Bescheid wissen, wenn ich da hingehe, da weiß ich, was mich erwartet, dann kommen auch die Leute, die sagen, Mensch, ich weiß jetzt zwar nicht, wer Lyndon Crazy Johnson ist oder wer So Drews and Power ist, die du vorher vorgelesen hast, aber ich weiß, es wird mir gefallen. Und das ist uns in Teilen doch auch gelungen. Und das ist natürlich eine ganz andere Schwerstarbeit, die dahinter steckt, an Kommunikation, an PR-Arbeit und an Kuration und auch Risiko. Risikobereitschaft, als dass man jetzt einfach nur irgendwelche Hit-Kandidaten abgreift, die von irgendeiner Agentur auf Tour geschickt werden und wo parallel dazu deren Hit im Radio gedudelt wird, 10-mal am Tag.
Das heißt, ihr habt eine gewisse Richtung auch irgendwo dann?
Genau.
Ich meine, mit Hip-Hop, in die Richtung hattet ihr dann vorher schon ein bisschen euch Gedanken gemacht, welche Richtung ihr vor allem dann...
Naja, es ist in erster Linie die Musik, die mir halt auch gefallen hat und Paul gefallen hat, und es passte natürlich auch in den Club, aber ich hätte jetzt da nicht, ich mag auch Queens of the Stone Age oder sowas, aber ich hätte jetzt da weniger eine Stoner-Band reingepackt oder so. Es hatte ja schon diese Attitüde GI und Black Music und R&B und Hip-Hop, das passt ja dann doch eher zu diesem Umfeld. Und vor allem war der Club natürlich auch hochelegant. Ja, also da war natürlich schon auch ein Chromtresen. Ich weiß, du kennst den Weide Club, du warst
schon
drin.
Ja.
So groß hat er sich jetzt heute nicht verändert, außer dass da hinten dieses Barrel House jetzt noch eher noch eine Möglichkeit schafft, dass man dort in Ruhe essen kann, während vorne die Bands spielen. Aber grundsätzlich dieser Grundcharakter des Clubs, nachdem die Amis dann weg waren, das ist heute noch so, wie Paul das im Grunde innenarchitektonisch für sich gedacht hat. Also dieser amerikanische Flair, diese lange Bühne, die sich parallel zur Bühne zieht, und dieser Boden, dieser Holzboden, das war ja vorher alles nicht so, als die Amis noch drin waren. Da war ja Teppichboden, das Ganze war verranzt.
Frank, wie viele Leute gehen das in den Raum eigentlich rein?
Also damals waren wir immer so mit 700 gut voll, aber heute sind das um einige mehr.
Mhm.
Ja, und die haben das auch ein bisschen, heute sind auch nicht mehr, da war ja Restaurant mit drin. Also die Situation war ja, dass oft die Situation die war, die Leute haben am Nachmittag und am frühen Abend dort gegessen, und dann kamen, die Musiker haben aufgebaut, und dann kam das Publikum, was zu ganz, ich habe das ja auch im Buch beschrieben, was zu ganz bizarren Situationen führte. Also der Ulmer Industriekaufmann sitzt da mit seiner Frau und will im Weile-Club sein Rindsbrot oder Esser mit, oder Vitello Tornado, und plötzlich laufen irgendwelche zottelige Musikfans aus ganz Süddeutschland da ein und wundern sich, was sitzen denn da für Leute und überhaupt sowieso. Also das Ganze war außergewöhnlich, würde ich mal sagen.
Das heißt, das hatte auch dann Klang oder Anklang in ganz Süddeutschland. Das heißt, die Leute sind bis woher?
Was ich so sagen kann, die Leute kamen, es kam natürlich dran, wer gespielt hat, aber die Leute kamen schon bis aus Bodensee mindestens, also Oberschwaben bis Bodensee, Konstanz, teilweise auch aus Zürich, je nachdem, wer gespielt hat und wo der noch spielte. Ja, ich sag mal, die Alp, Stuttgart, ich hatte damals einen Artikel im Prinz Stuttgart, einer der 20 Stuttgarter für ein Jahr 2000, Frank Mayer, und ich habe gesagt, ich bin ja gar kein Stuttgarter, aber das soll heißen, die haben mich so geschätzt dafür, weil bei uns in Ulm oder Neum so viele Musiker gespielt haben, die nicht mal in Stuttgart oder in München Station gemacht haben. Ja. Und das war natürlich eine Szene, du darfst ja auch nicht vergessen, damals kam Techno ja auch gerade hoch. Ne? Und Techno hat natürlich alles überschattet, und alle Leute haben nur noch Techno, oder das war das coole Scheiß. Aber all dieses Hip-Hop-Ding, diese New School, die damals kam, und dieser New Jazz, der damals aufkam, in eben Bands wie diesem Label Talking Loud, Ronnie Size oder Drum & Bass kam so ein bisschen hoch, oder Ronnie Jordan, der bei uns spielte, Red, die bei uns spielte, vorher eine Platte der Woche hatte, Nicolette mit einem Breakbeat-Album. All diese Leute waren ganz besondere Leute, die ihre Fans hatten, und für diese Leute sind Leute tatsächlich 200, 300 Kilometer gefahren. Das ging mir ja nicht anders. Wenn ich D-Funk sehen wollte, bin ich auch nach Frankfurt in die Batsch Cup gefahren, weil ich D-Funk eigentlich einfach sehen wollte. Also damals war die Intention und die Verbindung zur Musikgenre und die Leidenschaft, wo man Musik und wie man Musik erleben wollte, hoch und groß, und deshalb hat man diesen Weg teilweise gemacht. Aber das machen heute junge Leute immer noch. Also wenn Kendrick Lamar in Berlin spielt, dann sehe ich Leute aus Rumänien, die da zu Kendrick Lamar sich einfliegen lassen, weil er halt in Rumänien nicht spielt. Ja?
Ja, ja.
Also so ist das halt. Mhm. Das ist Popkultur.
Weißt du, wie oft oder wie habt ihr denn Veranstaltungen gehabt? Ich meine, du hast jetzt echt sehr, sehr viele in der Breite und Leute aufgezählt. Also das war schon über natürlich einen längeren Zeitraum. Aber wie oft?
Drei Jahre. Dieser Zeitraum ist jetzt bis 96, von 92 bis Anfang 96.
Und also ungefähr immer einmal die Woche?
Einmal die Woche nicht. Ja. Ein bis zweimal im Monat, würde ich sagen.
Wie viel Vorlauf habt ihr dann benötigt?
Unterschiedlich. Bei George Clinton habe ich zum Beispiel, George Clinton war eine riesige Produktion mit 25 Leuten, 6 Nightliner sind da aufgefahren. Das wäre normalerweise gar nicht zu bezahlen gewesen. Mhm. Aber ich habe festgestellt, guck an, ich sehe, da ist ein Loch zwischen Köln und Zürich, und dann rufe ich den Agenten, den ich sehr gut kannte, an und sage, du, bevor ihr da irgendwie ein Off-Day habt und kein Geld verdient, kommt doch lieber in den Weideclub. Und dann konnte ich einen super süßen Deal machen, der uns alle geschmeidig war, eine Win-Win-Situation für alle war. Die Band hat einen riesen Spaß, die sind danach nur ins Meyers, die haben Geld verdient, die mussten nicht teuer Hotel oder irgendwo Gastro bezahlen, also der Touragent, und die haben eine tolle Show gespielt, und so war das eine Win-Win-Situation. Dafür hatte ich gerade mal 3 Wochen Zeit, das zu promoten. Ja? Mhm. Bei anderen hast du einen Vorlauf vom halben Jahr. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wann du sowas buchst und wenn dir sowas angeboten wird. Damals gab es ja auch noch keinen Vorverkauf. Ne? Das ist ja was ganz anderes. Heutzutage, ich habe gerade mit Thorsten, auch ein Ulmer, der eine große Agentur Bubak in Hamburg hat, mit dem habe ich einen Podcast gemacht für unsere Homepage, die dann hoffentlich bald kommt, wo dann solche Podcasts dann auch zu hören sind, der heute sehr dick im Geschäft ist mit den Beginnern, mit Deichkind, der all diese Leute live in Liveform managt, in Hamburg sitzt, auch in Ulmer. Und der erzählt, also aus Weißenhorn ist der, um genau zu sein, und der erzählt, dass der ist auch ganz begeistert, als er so dieses Thema mal wieder mit mir aufgearbeitet hat, wie war es vor 30 Jahren. Der sagt, heute ist Vorverkauf alles, du machst heute überhaupt keine Abendkasse mehr. Ja? Das heißt, heute kannst du, wenn du eine Band auf Tour schickst, ein Jahr vorher schon, nachdem du das ins Internet schreibst, die Beginner gehen auf Tour, kann ich heute schon sehen, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Mhm, ja? Und damals saßen wir da und Abend für Abend war das eine neue Überraschung. Das war wie Fallschirmspringen. Es kann sein, es kommen 10 Leute, es kann aber auch sein, es kommen 500 Leute. Ja? Du hattest keine Ahnung.
Das heißt, das Internet hilft euch da einfach in der Planung, weil alles schon was...
Ja, es ist, ja, und alles, Vorverkäufe und das alles. Du kannst heute ganz anders, du brauchst heute gar kein Risiko mehr eingehen. Wenn du heute einen Flop auf Tour schickst, dann erzählst du halt irgendwie, der hat jetzt, ist krank geworden oder sonst was und bläst die Tour ab. Ja? Damals war das jedes Mal Fallschirmspringen. Es konnte sein, ich weiß noch, Roy Ayers, super teure Produktion aus Amerika, da war ein Schneesturm. Da kam natürlich keine Sau aus dem Haus. Ja? Da sind keine Busse, keine Taxen gefahren. Ja? Da saß ich da mit 12 Zahlende. Und jetzt? Der wollte trotzdem seine Gage.
Ja, ja.
Na, so.
Aha, kleines Clubkonzert exklusiv.
Ja.
Ja, also insofern hat sich was geändert. Ansonsten, was ich gerade so gedacht habe, Frank, was die Rolle zum Beispiel von Plattform YouTube oder so, wie ist überhaupt heute in Bezug auf Konzerte, auf Live-Events, der Einfluss gerade von Internet, hat sich da viel verändert oder wie siehst du das?
Naja, also ich
gucke die Leute halt nur noch online und gehen trotzdem.
Na, ich habe jetzt gerade mit Payman, der hier in der Sendung bei euch hatte, Liquid Jazz, der ist heute Psychiater, hat damals bei mir ein Praktikum gemacht, mit dem habe ich mich vorgestern getroffen, der war in Berlin auf dem Kongress und haben auch ein bisschen geplaudert, auch in Anbetracht des Buches jetzt und dessen, was hier so passiert. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass er sagt, also er hört, also für er ist, und er hat mir ein bisschen, also es ist genauso einfach, an gute Musik ranzukommen, also an neue Musik. Damals bist du bemustert worden, heute siehst du das automatisch in ich sag mal, in deinen Algorithmen stellt deine YouTube-Playlist stellt sich ja automatisch zusammen. Es werden dir Dinge vorgeschlagen, die annehmen, dass du das mögen würdest. Aber auch da sind 80% Scheiße dabei. Ich sage jetzt mal 90%. Du bist findig unterwegs und wenn es dann darum geht, dass du was gefunden hast, was dir gefällt, dann tust du dir natürlich im Internet als Research-Quelle einfacher. Ich sag mal, als ich damals Radioredakteur war, bei Radio 7 noch im Interviews gemacht habe, wenn da ein Künstler wie Willy the Will gerade von Mink the Will keinen Plattenvertrag hatte, sodass die Plattenfirma hätte einen mit Informationsmaterial versorgen können, hatte ich keine Chance, irgendwie an irgendwas ranzukommen. Und außer du hattest jetzt irgendwie das Pop- und Rock-Lexikon von A bis Z zu Hause stehen oder so. Und dann kam es auch darauf an, von wann das war, ob der da schon drin war oder nicht. Ja? Heute ist das viel einfacher zu recherchieren.
Ja. Also wird denn generell aber immer mehr eigentlich Musik produziert? Ich meine, heute kannst du ja auch mit Computer assistiert zum Teil Musik machen und vieles ist irgendwie mit Computer, Elektronik auch irgendwo schon machbar. Wird insgesamt mehr auf dem Markt gespielt eigentlich?
Natürlich, also auf dem Markt wird mehr geschmissen, da bin ich mir sicher, weil es ja auch wesentlich günstiger ist. Also es ist günstiger, Musik zu produzieren, was jetzt nicht unbedingt liegt auch an der Elektronik einfach.
Frank, wir haben schon gerade ein bisschen über das Thema Wiley Club, 30-jähriges Jubiläum gesprochen und aus dem Anlass macht ihr morgen im Gleis 44 ein Event. Vielleicht erzähl uns darüber ein bisschen und vielleicht auch, wieso auch Gleis 44. Habt ihr irgendwie da eine Connection oder was ist da?
Ja, ich kenne den Samuel noch aus Free FM Zeiten, der hat ja bei euch die Jugendredaktion gemacht. Wir haben eine legendäre Sendung mal zu Weihnachten gemacht, ich glaube vor 6 oder 7 Jahren war das. Die kann man im Internet noch nachhören. Nur zu empfehlen zum Thema Liebe. Da haben wir hier um die Ecke einen Paartherapeuten eingeladen und haben 3 Stunden lang über das Thema Liebe am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag geplaudert. Und da ist mir der Samuel und ich ihm und ich bin den Samuel, glaube ich, und den Paul damals ans Herz gewachsen und so entstand eine kleine Freundschaft und ich freue mich natürlich für den Samuel, wenn der das Gleis 44 jetzt hat, hat er einen Liederkranz auch, dass der hier so wunderbar seine Spielwiesen findet in dieser Stadt, wo er sich und seine Jungs platzieren kann und sich für die Ulmer leidenschaftlich reinwerfen kann. Das finde ich natürlich super.
Raphael
ist auch mit dabei. Ja, und Raphael ist ja ganz alter Weggefährte von mir, hat damals bei mir im Büro auch schon Praktikum gemacht gehabt und hat es gelernt von der Pike auf. Ja, und eigentlich wollten wir es natürlich im Weile-Club machen. Das bietet sich natürlich an, aber der Weile-Club hat natürlich momentan, jetzt schreit hier jemand aus dem Fenster, ist ja wie früher, lustig.
Ja,
früher hat bei mir in der Moderation immer der Nachbar Laser, Laser dahin geschrien morgens um 7, wenn ich Happy Morning moderiert habe. Wie auch immer. Also wir wollten es natürlich, wir haben darüber nachgedacht, das im Weile-Club zu machen, aber der Weile-Club hat andere Sorgen, meinte er, als dass er sich jetzt da um sein Jubiläum kümmern will oder muss. Und dann haben wir uns dann schnell dazu entschlossen, es im Gleis zu machen. Und im Nachhinein war das, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, weil ich das ganz amüsant finde, diesen Gedanken, dass sich zwei Generationen im Gleis viel eher treffen würden als im Weile-Club. Das heißt, wir haben relativ früh schon, ab 19 Uhr gehen die Türen auf und dann geht es um 8 mit eben diesem Panel los unter dem Motto GIs und unsere Popkultur. Das tun wir irgendwie so ein bisschen beleuchten, gar nicht so aus diesem üblichen Sinne, sondern wollen da tatsächlich mal genauer hingucken. Wir haben einen Historiker dabei, den Eberhard Amarg, wir haben Smudo mit dabei, der aus der Musikervariante ein bisschen berichtet. Wir haben einen GI dabei, den Dante Thompson, den man hier in Ulm kennt als Protagonisten und Musiker der, ich sag mal, afroamerikanischen Szene und früheren GI. Wir haben dabei den Karl-Heinz Gerner als Konzertveranstalter und Medienmacher, der schon ein bisschen älter auch ist und das noch aus den ganz frühen Jahren berichten kann. Und wir haben einen Sportsoziologen dabei, ein ganz alter Freund von mir, der in der Zwischenzeit eine große Nummer an der Uni in Tübingen ist und der so ein bisschen erzählen will, was der Fitnesswahn aus Deutschland so gemacht hat, der unter anderem auch von der afroamerikanischen Popkultur so ein bisschen rüberschwappt in den 70ern, vor allem in den 80er Jahren und so in Konkurrenz stand zu dieser eher, sage ich jetzt mal, No-Future-Bewegung, die so aus Großbritannien kam mit Punkrock oder Wave, ja. Also all das wollen wir so ein bisschen verhandeln und ich glaube, das wird ganz spannend. Das geht um 19.30 Uhr, 20 Uhr los, also um 19.30 Uhr sollte man dann schon spätestens da sein. Dann werde ich ein bisschen aus dem Buch vorlesen, dann spielt Gagli World, also Aloha from Gagli World, ganz alter, guter Freund von mir, der Kretzel mit seiner Band. Aus Wunderkind sind die, die machen irre viel Spaß, Soundmagier und super Entertainment. Und dann legt der Tobias Schmidt noch auf, alter Weggefährte von mir, den ich in Hamburg kennengelernt habe, der aus Augsburg kommt, dort das Automatic Festival seit Jahren erfolgreich veranstaltet und an der Seite von Solomon in Hamburg so ein bisschen für diesen Elektrosound steht und den in die Welt hinaus spielt. So, und da glaube ich, haben wir ein rundes Programm. Ich lege dann auch noch ein bisschen auf, habe mir noch ein paar Freunde als Side-DJs eingeladen. Faro the Bush Doctor ist dabei, das ist Siggi aus Tansania, der hier in Ulm auch groß geworden ist, nachdem er aus Tansania nach Ulm kam, deutschen Vater hat, tansanianische Mutter, jetzt in der Zwischenzeit in Leipzig lebt, der wird ein bisschen rappen und also wir haben einen Haufen Spaß und ich hoffe, das Publikum dann auch.
Ja, ich habe gesehen, auf dem Plakat stand irgendwas von FreeFM. Habt ihr irgendwie vor,
genau,
was irgendwie zu machen?
Ja, FreeFM wird das Ganze podcasten. Also die Idee ist, dass dieses ganze Panel, das ja doch irgendwie auf einem hohen Niveau hoffentlich passiert, also Udo Eber wird das moderieren und dem Panel traue ich schon zu, dann mal einen Grimme-Preis zu gewinnen, wenn FreeFM das dann dementsprechend tapet, im besten Falle 3 Sendungen draus macht und das dann einreicht. Und dann kriegt dann FreeFM hoffentlich einen Grimme-Preis. Das ist die Motivation, drunter mache ich es nicht.
Udo Eber kenne ich auch, das ist ja derjenige, der lange Zeit auch eine Presse geschrieben hat, damals bei Südwestpresse,
glaube ich, das genau, schreibt immer noch für die Südwestpresse.
Immer noch,
als Freier, ja.
Ja. Das heißt, er wird dann mit kommentieren oder mit...
Der wird das moderieren.
Er wird moderieren.
Ja, natürlich, in seiner so charmanten Art. Und die Dinge sortieren und zusammenbringen und zu mir auch ab und zu mal sagen, jetzt halt mal die Klappe, jetzt haben wir andere reden. So ungefähr.
Es geht los, du hast gesagt, es war 19 Uhr, glaube ich.
19 Uhr sollte man da sein. Ja, wir essen vorher noch Linsen und Spätzle. Der Samuel war so lieb für alle Beteiligten, die dann in Action dabei sind, oben dann im Gemeinschaftsraum noch Linsen und Spätzle zu machen und eine Schnäpsle oben drauf. Und wenn wir dann das verdaut haben, setzen wir uns dann langsam auf die Bühne und dann geht's los.
Ja, da stehen drin, du liest auch ein bisschen was.
Ja, aus dem Buch,
klar. Dann lass uns da mal ein bisschen über dein Buch kurz sprechen, wenn du möchtest.
Gerne.
Ich nehme an, das Buch beschreibt eben die ganzen Erlebnisse, Highlights, die du dann mit dem Wiley Club erlebt hast, oder?
Ja, also das Buch ist ein Roman, autofiktional, so nennt man das heutzutage, ist eine Biografie, ich sag mal so, es ist das, was mir einfiel. Es liegt ein bisschen daran, dass vor zweieinhalb Jahren in der Zwischenzeit mein Vater leider verstorben ist und in dieser Zeit war ich viel hier und wie das dann so ist, wenn man in leeren, pandemiebedingt leeren Zügen sitzt und an seinen Vater denkt, dann kommen viele Dinge hoch und und dann habe ich mir so ein paar Notizen gemacht und dann fiel mir ein, wie schön diese Zeit damals hier doch eigentlich war und wie außergewöhnlich. Und dann habe ich mir das mal so notiert und dann kam ich zu dem Ergebnis, dass es eigentlich viel zu schade ist, als dass es einfach vergessen wird. Und was tut man, um es nicht vergessen zu lassen? Man schreibt es auf und daraus entstand die Idee, erstmal für so ein Bildband, dann hat die Stadt Neuem gesagt, Mensch, das klingt toll, Frank, mach mal weiter. Dazu gibt es ein Dankeschön von mir, ein ganz herzliches an den Herrn Seifert vom Dezernat 4, an den Ralf und natürlich an die Frau Oberbürgermeisterin auch, die fanden das irre. Und dann hat sich ein Verlag angeboten, daraus ein Roman zu machen, das haben wir dann gemacht. Am Rande sei erwähnt, dass der historische Teil jetzt in den nächsten Tagen auch online gehen soll, auf der Homepage der Stadt Neuem. Dazu ein Danke an den Historiker Eberhard A. Merck, der sich da recht kräftig reingehängt hat. Aber zum Buch, das Buch ist dann doch eher ein Roman geworden, also weniger jetzt so die einfache Auflistung von wer da alles gespielt hat und was sie alles zu Mittag gegessen haben und welche Lieder die da alle gespielt haben. Darum geht's eigentlich kaum. Es geht eigentlich viel mehr um die Liebe eines kleinen Jungen zu andere Musik als die, die in seinem Blog gehört wird und wie er damit dann zurechtkommen muss und wie er dann den Drang nach oben verspürt in dieses Showbusiness und wie er versucht, diesen zu realisieren. Also wie man seinen Traum verwirklicht mit allen Rückschlägen, so sage ich mal. Das ist eine Coming-of-Age-Geschichte.
Mhm, ja. Da hast du aber trotzdem die ganzen, sagen wir, Highlights, die dann irgendwo in der Zeit irgendwo gewesen
natürlich,
sind.
Natürlich, es sind schon auch beschrieben, ganz klar. Ja. Aber wie gesagt, der Grundtenor in diesem Text ist jetzt nicht eine statische Aufzählung dessen, was da so passiert ist, sondern ich glaube schon ein literarisch eher, emotionelleres Moment. Also, dass man wirklich, dass ein junger Mann beschreibt, wie er sich damals, oder das beschrieben wird, wie ein junger Mann sich damals so gefühlt hat. Mit allen Rückschlägen und allen tollen Erlebnissen. Liebesgeschichten natürlich dabei. Aber auch Frustration, weil es geht ja nicht immer alles gut.
Radio Free FM, heute geht's alles ein bisschen, naja, ich würde sagen, fast ein bisschen hektischer zu. Weil der Frank nämlich auf der Durchreise mehr oder weniger auch schon bald wieder weiter muss. Frank, wir wollten ein bisschen noch über den Hashtag The Wiley hier sprechen. Eine Aktion oder beziehungsweise ein Projekt, was da dahinter steht, wie es auch zukunftsmäßig weitergeht. Erzähl noch ein bisschen, was da interessantes, Spannendes also zugeht.
Wie gesagt, die Idee ist ja, dass man nicht jetzt nur dieses Jubiläum feiert, sondern dass man im besten Falle auch daraus in Movements, nenne ich das jetzt mal, generiert, dass anhand des Materials und anhand der Mitstreiter, die jetzt schon sehr rege beteiligt sind, dann in den nächsten Monaten und Jahren in der Lage ist, im Sinne dieses Genre Musik auch, oder wir haben auch gerade gesprochen, als die Musik lief, so George Clinton und sowas, es gibt so viele Leute, die das lieben und ich glaube, dass die Musik auch so wichtig ist für eine kulturelle Vielfalt und für eine andere Betrachtung der Dinge. Na, also, dass auch das, diese Musik ganz anders verhandelt wird und die findet meines Erachtens, Entschuldigung, dass ich das so sage, in der Provinz kaum mehr statt, ja, also in Berlin natürlich gibt es diese Szenen und in Berlin kommt auch mal ein Kendrick Lamar oder ein Drake und die Stadt tanzt nach dieser Pfeife für ein paar Wochen und es gibt entsprechende Partys, aber diese Musik und auch die Einstellung zur Erotik, die Einstellung zur Sexualität, die Einstellung zum Gendern, also im positiven Sinne, die wurde da schon verhandelt auf ähnlich hohem Niveau, wie das heute passiert, ja. Und das geht allerdings in der medialen Berichterstattung völlig unter. Und ich glaube, dass Festivals oder dass Veranstaltungen dazu beitragen können. Ich kenne das Montreux Jazz Festival, das regelmäßig mit solchen Acts auffährt, ja. Aber hier findet das nicht statt und ich finde das schade. Und in den 90er Jahren haben wir das gemacht und haben damit beigetragen und siehe da, plötzlich haben solche Acts dann auch mal am Roxy gespielt oder plötzlich gab es dann irgendeine Party, die in diesem Genre sich bewegte, die es bis heute noch gibt, Funk My Soul zum Beispiel. Oder im Roxy wurde dementsprechende Musik gespielt oder da haben wir wieder einen Club aufgemacht, wie das Ohne Worte oder wie das der Y-Club damals, die diese Musik auch ein bisschen gefeatured haben. Oder diese Musik wurde auch im Radio wieder gespielt, vor allem bei Free FM und so weiter. Und das soll dieses Movement doch wieder ein bisschen in Bewegung bringen. Und im besten Falle, heutzutage macht man sowas gerne über Fördergelder dann hoffen wir, dass wir da irgendwie in den nächsten Jahren vielleicht mal ein kleines Festival in Stadt kriegen oder sonst was.
Wie siehst du Ulm?
Auf den Wiley Barracks, also auf diesem Gelände da.
Ja. Wie siehst du Ulm denn aktuell aufgestellt? Das heißt, ich habe dich so verstanden, dass Ulm in den 90er Jahren auf jeden Fall musikmäßig, kulturell sozusagen...
Ulm ist in der Zwischenzeit. Weißt du, in den 90er Jahren hat der Move, oder ich sag mal, Ende der 90er hat der Change stattgefunden. Ulm war damals, der Paul auch, mit dem ich das gemacht haben, das waren Leute, die waren noch beeinflusst von der Hochschule für Gestaltung. Das waren Leute, die noch von der Kreativität kamen, ja. Und Kreativität bedeutete immer auch ein bisschen progressives Denken. Das war immer irgendwie auch Gegend. Dementsprechend wurde die ja danach zugemacht, die AfG, ja. Diese Leute haben Kaffees gemacht. Diese Leute haben Diskotheken gemacht, ja. Da stand Design ganz weit oben. Da stand auch Inhaltliches ganz weit oben. Weniger Kommerz. Da stand irgendwie was Besonderes. Das Besondere ganz weit oben. Und dann kam natürlich dieser Move, ne. Dann wurde um zu einer Wissenschaftsstadt, was natürlich auch wichtig ist. Ich sag mal, ein Move, der in ganz Deutschland sich natürlich auch wiederfindet, ja. Vor allem unter Zeiten von unserer lebenden Angela, die ja eine Wissenschaftlerin war, ja. Wissenschaft ist auch wichtig. Aber Kultur ist genauso wichtig, ja. Und diese Dinge müssen gegeneinander oder miteinander arbeiten. Und ich glaube schon, dass Ulm da im kulturellen Sinne, ob ich mir das jetzt das Theater anschaue und so, weißt du, da Ulm, also spielt jetzt nicht gerade den großen Moment auf der europäischen Landkarte, wenn es um Kultur geht. Aber wenn es um Wissenschaft geht, ja. Mhm. Ja. Und da würde ich mir wünschen, dass von der Stadt mehr kommt. Und das ist halt nicht nur getan, und bei aller Liebe zum Gleis und bei aller Liebe zum Roxy und so, das ist nicht nur getan, indem man sagt, okay, hier habt ihr mal ein bisschen im Pfund und macht mal was aus so einer alten Fabrikhalle oder aus so einem alten Bahnhofsgebäude. Da muss schon noch ein bisschen mehr her. Und an Kuratieren auch und an Know-how und an kulturellem Moment und an Progressivität meiner Meinung nach. Oder an... Also es gibt andere ähnlich große Städte, die solche Festivals haben und die über solche Festivals, ob das im Jazz oder in der Klassik oder in der neuen Musik passiert, aber die über solche Festivals natürlich auch strahlen und ein gewisses Image generieren. Mhm. Ja, und da ist Ulm schon eher die Wissenschaftsstadt.
Es gab doch ein großes Festival anno 78, glaube ich, einmal in Ulm.
Ja, das hat der Karl-Heinz Gamm mitorganisiert. Ah, ja. Mhm. Du meinst, als sie Frank Zappa da gespielt hat.
Ja, genau. Genesis waren, glaube ich, Genesis. Da und andere. Das war, also meine Erinnerung, genau. Gab es damals ja auch schon, eigentlich der größte Event musikalisch.
Ich durfte nicht hin. Meine Mutter hat es mir verboten. Ich glaube, ich war da 14 oder so. Ne? 78 war ich 12. Ich wollte unbedingt hin, ich durfte aber nicht.
Mhm. Ja, aber das war, was Musikalische angeht, wahrscheinlich in Ulm so, dass...
Das ja, aber es war halt auch nur ein so ein Festival, mit den Acts, die gerade angesagt waren. Das wär so, wie wenn ich, also bei aller Liebe zum Karl-Heinz und zu dem Festival, was im Übrigen auch beschissen organisiert war, aber es ist natürlich in die Annalen dieser Stadt eingegangen. Aber es waren natürlich auch irgendwie 15 Acts, die alle gerade mehr, oder 10 Years After war da, glaube ich, auch noch dabei. Also alle Acts, die gerade in den Hitparaden spinden. Und das meine ich ja nicht. Ich glaube, heute ist schon wichtig, dass man solche Festivals auch mal anders anlegt, dass man sich einem gewissen Format verpflichtet fühlt. Und dann kommen auch wieder Leute bis aus dem Ausland, um sich über 3 Tage geballt diese Acts auf einem Haufen anzuschauen. Ja? Ob das Exit-Festival in Novi Sad ist, auch eine Donaustadt, sage ich jetzt mal, ja? Wo solche Dinge passieren. Das jetzt eher elektronisch alternativ ausgelegt ist, aber wo schon ein gewisses Format zu erkennen ist und auch kuratiert wird. Ja?
In welche Richtung entwickelt sich die Musik so? Ich meine, wir haben gerade ein bisschen Hip-Hop in 90er Jahren, wir haben auch dann Trance Dance und House und alles so angesprochen. Das war die Musik, die da aufkam. Was ist so jetzt der aktuelle dran? Wo geht's denn hin?
Ja, wo geht's denn hin? Also es geht immer dahin, was die jungen Leute hören. Und die hören natürlich momentan alle möglichen Farben und Färbungen von Rap und R&B-Musik. Ja? Ob das Crime ist aus England, ob das Trap ist, wie auch immer. Und ich mag's auch. Ja, mir gefällt's auch. Ich höre auch Quavo. Und wenn ich wohne am Moritzplatz in Berlin, wenn unten die Jungs immer einen durchziehen und mit 14, 15 und bei mir im Vorgarten sitzen sozusagen, weil es da kein Jugendhaus und sonst nichts gibt, dann hocken die, oder während der Pandemie sowieso, hocken die alle und hören in Hendo Quavo oder Travis Scott, dann singe ich immer mit, bevor ich sie dann zum Teufel jag, weil sie mich schlafen will, wie auch immer. Aber das ist schon die Welt, glaube ich, wo es hingeht.
Wie sind deine musikalischen Pläne? Hast du vor, zum Beispiel nach Ulm zu kommen, wieder sowas zum Beispiel in Ulm zu etablieren?
Bin ja gerade dabei. Also dieses Projekt The Wily Ears, ich will jetzt nicht nach Ulm zurückkommen, das liegt jetzt fern. Aber ich versuche schon, hier ein bisschen zu kratzen und die Leute ein bisschen zu kitzeln und die Leute ein bisschen aufzuwecken und versuchen, da eine Begeisterung für zu schaffen und ein Team zusammenzustellen, was in der Lage ist, dann eventuell so ein Festival umgesetzt zu bekommen.
Mhm, in dem Sinne soll eigentlich das Thema morgen auch ein bisschen in Erinnerung natürlich an das, was schon mal war.
Genau, aber morgen wird erstmal Jubiläum gefeiert und morgen hoffe ich in allererster Linie, dass sich 2 Generationen treffen. Also, dass die Kids sich mit ihren Eltern da beide wohlfühlen. Wie gesagt, wir haben da 3 Dancefloors und ich glaube, auf allen Floors wird so viel Unterschiedliches angeboten, dass sich jeder irgendwo an irgendeiner Bar wohlfühlt. Und ich glaube auch, dass sich viele Leute treffen, die sich lange nicht mehr gesehen haben und dann viel Spaß haben werden. Und die Kids sowieso mit Tobi, der legt einen Bomben-Elektro auf, wo ich dann auch mit auf die Tanzfläche gehen werde. Ja, wir müssen raus.
Ja, wir sind schon fast am Ende.
Okay.
Ich sage dir ganz herzlich
Ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank.
Hat es noch geklappt, Herr Dun, auf den letzten Drücker bei uns auch noch rein?
Kein Problem. Nächstes Mal wird's Grüße an die Bahn.
Du kommst einfach mal wieder, wenn es dann wieder neue Spannungen
gibt. Ich freue mich drauf.
Gibt und dann machen wir natürlich auch gerne wieder Sendungen.
Super.
Ansonsten vielen Dank, dass du heute da warst. Morgen viel Glück euch.
Ja, danke. Kommst du?
Mal gucken.
Ich bin gerne eingeladen. Danke. Also.
Gut, dann tschüss. Machen wir es. Ja, wir sagen einfach tschüss. Tschüss. Macht's gut und bis bald. Das war die Plattform für heute Nachmittag mit Frank Mayer. Mein Name ist Michael Trost. Bis dann. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf